ARD.
Der Mann, mit dem wir heute sprechen, passt in keine Schublade.
Er ist Sohn einer Roma-Familie, zwangsverheiratet, geschieden, Vater, Opa, schwul, verheiratet.
Und außerdem moderiert er einfach mal Drag Race Germany und legt als Aktivist immer wieder den Finger in die Wunde, wenn es um Rassismus geht.
Die Rede ist von Gianni Jovanovic. Woher er die Energie für seinen Aktivismus nimmt und wie er aktuell auf die deutsche Gesellschaft schaut, das hört ihr in dieser Folge. Leute, kleiner Hinweis, am Anfang hatten wir ein paar Probleme mit dem Ton, aber Entwarnung, es wird sehr schnell sehr viel besser.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hallo Leute, da sind wir wieder zurück am Stüssel. Ich bin der Dimi.
Ich bin Sophia und zusammen machen wir jede Woche einen kleinen Deep Dive in die queere Community bei Willkommen im Club.
Und wir merken immer wieder, die ist super groß und divers. Und ich meine, allein wenn wir mal in unsere letzten Folgen jetzt so zurückschauen, wir haben über polyamore Beziehungen gesprochen, wir haben über Beziehungen mit einem großen Altersunterschied gequatscht oder welche unterschiedliche Erfahrungen Transmenschen aus verschiedenen Generationen machen. Keine Sorge, Leute, ihr findet jede Folge in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Und ich feiere es schon krass, weil ich das Gefühl habe, so, wir lernen immer mehr und immer deeper diese Community kennen. Und ich habe nach wie vor richtig Bock darauf, auch mit anderen queeren Menschen zu quatschen und dazu zu lernen.
Same, geht mir ganz genauso. Und übrigens, ich hatte letztens eine Unterhaltung, kein Scheiß, mit meiner Mama beim Spazierengehen darüber, woher der Begriff Bock haben kommt. Und
okay. Wir
sind nicht zu einer Lösung gekommen, weil keine von uns hat gegoogelt. Aber inzwischen weiß ich, woher der Begriff kommt. Nämlich der Ausdruck Bock haben geht ziemlich sicher auf das Romanes zurück. Also der Sprache, die in ganz unterschiedlichen Dialekten von vielen Romnia und Sintize gesprochen wird. Und so viel heißt wie hungrig geworden sein.
Aber good to know, weil ich meine, ich glaube, jeder von uns benutzt es so jeden Tag einfach. Für alle, die gerade nicht wissen, wer Romnia und Sintize sind, das ist mit 8 bis 12 Millionen Menschen einfach mal die größte ethnische Minderheit Europas und gleichzeitig auch eine, die am meisten Diskriminierung erfährt.
Einer der bekanntesten Rom, Rom ist die Einzahl für männliche Romnia im deutschsprachigen Raum, ist, haltet euch fest, Gianni Jovanovic. Er ist heute hier bei uns. Das freut mich riesig, weil er ist so eine Person aus der queeren Community, bei der man sich denkt, wie krass ist der eigentlich? Gianni, voll schön, dass du da bist.
Oh mein Gott, ist das eine Lobhudelei? Dankeschön.
Ja klar. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen an der Stelle?
Ich bin Gianni Diamanto Jovanovic, ich bin 45 Jahre alt, ich lebe in Köln und ich bin eigentlich studierter Dentalhygieniker, habe eine eigene Praxis hier in Köln. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich um das Lächeln der Menschen oder wenn ich mal lustig drauf sein will, sage ich, ich poliere denen die Fresse. Aber man kennt mich natürlich auch als Aktivist und was habe ich was vergessen? Ach so, ja, genau, stimmt. Oh Gott, das ist ja so viel, ey, mein Gott. Also ich bin dreifacher Großvater. Und mein Sohn, der wird dieses Jahr 30, meine Tochter ist 29, mein erstes Enkelkind ist 13, das zweite, das wird jetzt 12 und das Käsebrot, das ist unser kleinstes, das ist 2. Und ich bin verheiratet mit dem größten und mit dem besten und dem wunderbarsten Mann auf der gesamten weiten Welt. Paul, ich liebe dich.
Oh, oh Gott, wie knuffig hier alles.
Warum heißt das Kind Käsebrot?
Das ist so lustig. Ich habe ja so einen Drang dafür, Menschen, die ich sehr, sehr liebe, denen total absurde Spitznamen zu geben. Mein kleinstes Enkelkind, das Käsebrot, das heißt deswegen Käsebrot. Also ihr seht mich ja, ich bin ja relativ brown. I'm a brown skin gay. Anyway, meine Tochter wird weiß gelesen oder sie sieht halt aus wie eine weiße Person. Und dann kam, wie es kam musste, dann kam dann ein blondes, weißes, also ein Käsebrot. Ich hatte halt die Assoziation, das Kind ist ein Käsebrot, weil ich Käse so gerne mag und Brot auch. Und deshalb habe ich das Kind Käsebrot genannt. Und seitdem sagt das Kind auch, das heißt Käsebrot.
Ich liebe den Fact mit dem Käsebrot und ich habe das Gefühl, früher gab es so eine andere Methode, dass man so random Informationen von Personen rausgelockt hat und zwar Freundschaftsbücher. Ich weiß nicht, ob du auch eins hattest, aber so bei uns in der Grundschule war das voll das Ding. Und ich finde es irgendwie schade, dass man das als erwachsene Person gar nicht mehr macht. So. Und ich würde gerne mal so ein paar Fragen stellen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, die normalerweise so in Freundschaftsbüchern vorkommen. Was ist denn so dein Lieblingsessen außer Käsebrot?
Ich bin das Monopol, wenn es um Spaghetti Bolognese geht. Ich habe es erfunden. Meine Soße ist die beste von allen. Und deshalb natürlich Spaghetti Bolognese.
Was macht dir, würdest du sagen, so richtig Spaß?
Tatsächlich sagen, also richtig Spaß, wenn ich wirklich mit engen Freunden irgendwo auf so einer queeren, also es muss eine queere Party sein, wo halt R&B, Hip-Hop, Popmusik gespielt wird. Wenn ich sowas nochmal erleben dürfte, da hätte ich ganz, ganz viel Spaß.
Wer ist dein Schwarm?
Hugh Jackman.
Warte, Hugh Jackman? Ich glaube, ich weiß.
Der X-Men-Schauspieler.
Ah ja, ja, hot. Da leuchten auch schon die Augen, Leute. Ihr seht es gerade nicht, aber wir sehen hier Johnny auf dem Bildschirm. Ja. Okay, last but not least, dein größter Wunsch.
Das ist eine sehr schöne Frage. Mein größter Wunsch momentan ist es, dass wir tatsächlich einen Turn schaffen, insbesondere wenn es um die Wahlen in Deutschland, aber auch in Europa geht. Ich bitte euch aus tiefstem Herzen, geht bitte, bitte, bitte wählen und lasst diese Demonstrationen, die jetzt sind, die, wo sich die Menschen für Frieden, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, für Demokratie auf die Straßen gehen. Bitte, bitte, bitte lasst das nicht los, sondern macht weiter. Das Ding ist halt, Demokratie ist nicht selbstverständlich.
Danke für die klaren Worte und würde ich es unterschreiben. Wäre jetzt auch ein gutes Schlusswort gewesen.
Stimmt, das könnte man echt als Schlusswort nehmen. Aber wir werden ja noch viel deeper auch über diese Thematik sprechen und auch über dein Leben, Gianni. Also wir haben jetzt schon ein bisschen von deiner bunten Personality mitkriegen können und wie du so zu Dingen stehst, was echt spannend ist. Und da gehen wir noch mehr weiter drauf ein. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal alle so auf den gleichen Wissensstand bringen über Romja und Synthese. In Deutschland gibt es nämlich immer noch krasse Wissenslücken und auch Vorurteile, die dann irgendwie damit mitschwingen gegen Romja und Synthese. Und weil das so ist, haben wir so ein bisschen Geschichte und ein paar Facts mitgebracht. Und ich würde sagen, Sophia, start the Präsi.
Okay, also erstmal. Romja und Synthese sind zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen, die total divers sind und in verschiedenen europäischen Ländern leben. Sie sind MuslimInnen, ChristInnen oder auch atheistisch. Wie wir schon am Anfang erfahren haben, hat die gemeinsame Sprache, Romanes, ganz viele unterschiedliche Dialekte. Sie wird vor allem mündlich weitergegeben. Außerdem sprechen viele Synthese und Romnia natürlich auch die Sprache ihres jeweiligen Heimatlandes. Weil es eine Verwandtschaft zwischen der Sprache des Romanes und dem Sanskrit gibt, also Altindisch, glauben WissenschaftlerInnen, dass Synthese und Romnia vor ca. 1000 Jahren aus Indien nach Europa gekommen sind. Im deutschsprachigen Raum leben sie seit mindestens 600 Jahren und sind hier eine national anerkannte Minderheit. Damit einhergehend existieren rassistische Vorurteile, sie wurden ausgegrenzt und verfolgt. Übrigens, das Z-Wort für Romja und Synthese ist diskriminierend und verwenden wir bitte, bitte nicht mehr.
Safe. Und was in Deutschland jetzt viel zu lange gar keine Beachtung gefunden hat, Synthese und Romja waren die zweitgrößte Gruppe nach jüdischen Menschen, die von den Nazis ermordet wurden, geschätzt etwa 500.000 Menschen. Und ein Denkmal, das muss man sich mal vorstellen, wurde erst 2012 in Berlin eröffnet.
Leider werden auch Synthese und Romja heute ja immer noch angefeindet. In der Leipziger Autoritarismusstudie von 2022 stimmen etwa 40% der Deutschen der Aussage zu, dass sie Probleme damit hätten, wenn sich Synthese und Romja in ihrer Umgebung aufhalten würden. Das sind ja teilweise wirklich erschreckende Fakten. Johnny, wie ist denn diese lange Geschichte der Diskriminierung und Verfolgung entstanden?
Die Verfolgung liegt, glaube ich, erstmal daran, dass viele Sintize und Romja in einem mittleren Mitteleuropa oder in einem weiß gelesenen Europa einfach phänotypisch nicht als weiß und als biodeutsch zugehörig sich gefühlt haben. Wobei man dazu sagen muss, dass ganz, ganz, ganz viele Sintize und Romja, so wie das Beispiel, was ich euch mit meiner Enkeltochter jetzt erwähnt hatte und mit meinen Kindern, als weiße Personen gelesen werden. Also du kannst uns phänotypisch nicht zuordnen, das geht nicht. Die Verfolgung ist halt strukturell und vor allen Dingen institutionell gewesen damals. Man hat uns ja als deviant, also quasi als kriminell und delinquent angesehen. Das heißt also, man wurde als sogenannte Triggerwarnung, ich muss das Wort leider einmal sagen, als Asoziale betitelt. Und diese Gruppe der Asozialen, die war ja auch eine Gruppe, die ja auch im Holocaust ums Leben gekommen ist. Also das waren zum Beispiel Menschen, denen man eine Kriminalität zugeschrieben hat, so wie gerade unserer Bevölkerung, wurden einfach Opfer dieses Wahnsinns damals. Und das hat sich halt eben gerade bei Sintize und Romja bis, man sagt heute, bis hin in die zweite Verfolgung nach dem Zweiten Weltkrieg, die ist immer noch irgendwie da, weil sobald du quasi sagst, du bist eine Romni, fallen dir sofort diese ganzen Vorurteile und Stereotypen auf und ein, die du aus der Geschichte, aber auch aus den Medien vor allen Dingen kennst.
Voll, und du hast es ja gerade angesprochen, also diese Vorurteile, dieses Schubladendenken, das schwingt heute halt die ganze Zeit immer noch mit. Wenn wir jetzt so in dieser heutigen Zeit bleiben, wie würdest du sagen, sieht denn so das Leben einer Durchschnitts-Romnia-Familie in Deutschland aus?
Das ist tatsächlich sehr verschieden, weil man kann nicht sagen, Roma sind per se alle irgendwie diskriminiert worden und haben alle irgendwie, keine Ahnung, kein Schulabschluss oder haben nicht studiert oder so. Das ist Quatsch. Das ist genauso vielfältig, wie man es vielleicht von anderen Gruppen gehört. Was aber auffällt, dass es eine strukturelle Diskriminierung gibt. Also dieses Kriminelle zum Beispiel, das ist das eigentlich, was das größte Vorurteil ist. Das hat aber auch was mit Entmenschlichen zu tun, ne? Das muss man auch dazu sagen. Auch wieder die Struktur, die wir im Holocaust kennen. Du kannst Menschen nur verfolgen und diskriminieren und am Ende ermorden, nur wenn du ihre Menschlichkeit, ihr Menschsein ihnen aberkennst.
Mhm. Ja, voll diese Narrative, in dem man irgendwelche Menschengruppen pauschal auch so als Gefahr darstellt halt auch, ne? Und das gibt es ja heute auch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so unser Bild ist wahnsinnig geprägt von Vorurteilen und von Stereotypen und so. Könntest du uns vielleicht so ein bisschen was über deine Kultur bzw. die der Romnia erzählen, wie es wirklich ist?
Kultur ist ja von Menschen gemacht, weißt du? Und das hat immer was zu tun, auch in welchem Land du auch sozialisiert worden bist. Das prägt immer auch quasi auch Menschen, unabhängig davon, ob sie Rom oder nicht Rom sind. Also wir sind russisch-serbisch geprägt. Wir haben mehrere Konfessionen in unserer Familie. Das spielt bei uns keine Rolle, weil das Rom oder Romni-Sein an erster Stelle steht. Das ist quasi die eigentliche Verbindung. Das ist die Identität, die wir haben. Und alles andere ist a choice, ungefähr. Was bei uns tatsächlich eine strukturelle Herausforderung oder Problem ist, tatsächlich, dass sehr, sehr viele Sintize und Romja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, im Bildungssystem Schwierigkeiten haben, ausgegrenzt worden sind und die Generationen jetzt so in meinem Alter oder die halt vielleicht noch ein bisschen jünger sind, die haben immer noch so den Auftrag, die Familie zu managen. Gerade zum Beispiel bei Balkan-Roma, wenn es um Aufenthaltsrecht geht, da auch noch sehr, sehr supporten. Das ist auch, würde ich sagen, ein kulturelles Merkmal. Die Musik natürlich, die großartig, es gibt ja den Sinti-Blues, den Sinti-Jazz, den Swing zum Beispiel, aber auch die Balkanmusik. Und bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich in Deutschland groß geworden bin, hier geboren bin, spielte, bitte haltet euch fest, Schlagermusik eine ganz entscheidende Rolle.
Also, ich glaube, das ist auch ein Debüt für diesen Podcast, dass jemand sagt, Schlager.
Stimmt. Jetzt hatten wir immer so Pop.
Kim Petras. Du hast gerade eben schon so ein bisschen also auf dein Großwerden angespielt. Du wurdest 1978 in Rüsselsheim geboren. Wenn du an deine Kindheit in dieser Gesellschaft denkst, welche Bilder kommen dir da in den Kopf?
Naja, die Zeit in Rüsselsheim bzw. in Darmstadt war ja schon eine sehr traumatische Zeit. So, meine Familie ist 1977 nach Deutschland geflohen, weil sie in Serbien verfolgt worden sind. Meine Eltern waren Kinder, als sie nach Deutschland gekommen sind. Die waren beide irgendwie so 15, 16 Jahre alt, wenn überhaupt. Und die allgemeinen Vorurteile haben dazu beigetragen, dass irgendwann mal halt eben, als ich 4 Jahre alt war, unser Haus angegriffen worden ist. Ich habe einen Anschlag überlebt und nicht nur ich, sondern meine gesamte Familie. Und das war schon echt heftig zu erfahren, dass du mit 4 Jahren als Kind irgendwie um dein Leben fürchten musst, weil Menschen dich einfach töten wollen. Das war schon ziemlich uncool, ne? Und die NachbarInnen auch in unserer Straße, wo wir gewohnt haben, die haben das Ganze supportet, die haben das sogar mitgetragen. Und dann verstehst du halt einfach, dass sich bis heute, und das ist leider das Problem, um das auf die heutige Zeit zurückzubringen, nicht viel verändert hat für unsere Community in Deutschland. Das muss ich leider so an dieser Stelle sagen. Es gibt sehr viele Sintize und Romja, die sich nicht trauen zu sagen, dass sie aus dieser Community sind. Und das ist leider sehr, sehr schade. Und deshalb sage ich ja, ich muss sagen, dass ich Roma bin. Ich habe das jahrelang auch verschwiegen und ich kann das nicht verschweigen, weil die Menschen hören mir ja zu. Die Menschen wollen, dass ich sogar vielleicht bestimmte Diskurse mitbestimme oder meine Perspektive dazu einbringe. Und da ist es wichtig, dass ich als Roma gesehen werde, vor allen Dingen als schwuler Roma, weil das ein Teil meiner Identität ist. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir den Mut haben, über unsere schwersten Traumas in der Öffentlichkeit zu sprechen. Denn nur so können wir vielleicht auch irgendwie eine gemeinsame Heilung bei verschiedenen Menschen erreichen. Für mich ist dieses Roma das eine Ding. Das andere Ding, was bei mir halt wirklich sehr, sehr schwierig ist, ich bin ein schwuler Mann, ich bin ein schwuler Körper und ich bin ein sichtbarer schwuler Körper. Man hört es, wenn ich rede, dass ich anders rede. Ich rede nicht wie ein heterosexueller Cis-Typ. Und das siehst du auch an meinem Aussehen, was ich anhabe. Das siehst du an meinen Fingernägeln. Und das siehst du an allem dem, wie ich mich bewege. Obwohl ich phänotypisch, könnte ich auch ein Bruder, was los? Ich schwöre, ich hau dich jetzt gleich mal hier, dies sein. Und das ist das Problem. Das ist genau das Problem bei mir, dass ich eigentlich aussehe, man könnte mich jetzt auch in eine Ecke schieben, die jetzt nicht geil ist, ja, wo man sagt, der Typ ist vielleicht aggro oder aggressiv oder könnte irgendwie sonst irgendwas sein. Und auf der anderen Seite hat er aber lackierte Fingernägel. Also die Leute kommen damit einfach nicht klar. Das schürt Aggressionen in Menschen auf der Straße. Deshalb ist es mir für mich wichtig, umso mehr diese vermeintliche Schwachstellen, Anführungszeichen, als meine X-Power, ja, zu nutzen und zu sagen, here I am, that's me, and everything what you see is well done.
Voll, ich meine, du schaffst halt Repräsentation auf so vielen Ebenen und einfach diese Brücke. Du hast uns jetzt eben ein bisschen von deiner Story erzählt und von dem Anschlag. Wann war bei dir denn dieser Moment, als du gemerkt hast, ich oder meine Familie und ich, wir werden irgendwie so anders wahrgenommen von der Gesellschaft? War das an diesem Abend?
Demi, ganz ehrlich, seitdem ich den ersten Atemzug gemacht habe, jetzt mal so pathetisch gesprochen, wirklich immer das Gefühl, dass wir anders waren. Schon immer. Also ich war anders in der Schule, ich war der andere im Tischtennisverein, ich war der andere in den Schulenclubs, ich bin der andere in meiner Familie. Ja, also dieses Anderssein ist für mich auf der einen Seite nicht immer schön, weil man ja dazugehören will. Man hat ja so dieses Gefühl, man gehört einer Gruppe zu oder mehreren Gruppen zu. Aber mittlerweile sage ich mir, dieses Anderssein hat mir den Arsch gerettet.
Wie meinst du das?
Weil dieses Anderssein sich nicht falsch anfühlte, Sophia. Schwul zu sein fühlte sich nicht falsch an. Als ich mit 6, 7 Jahren gemerkt habe, das könnte ein schwuler Körper sein, habe ich keine Angst gehabt. Das fühlte sich irgendwie in meinem Bauch gut an. Aber meine Gedanken haben nicht zugelassen, dass ich diesem Gefühl folge und daraus irgendwas Imaginäres mache, eine Traumwelt mir vielleicht erschaffe, wie vielleicht es aussehen könnte, mit 12, 13 seinen ersten Freund zu haben. Also das fühlte sich gut an. Anders zu sein, mit 16 und 17 Vater zu werden, war anders. Mein Anderssein ist, dass ich mit 32 und 33 Großvater geworden bin. Das fühlte sich in vielen Dingen sehr weird an. Anders ist vielleicht auch, wie ich mit diesem Trauma umgehe, weißt du? Also ich hätte mich ja auch in dieser Opferrolle, die mir aufgedrängt worden ist oder die mir zugefügt worden ist, auch breit machen können und sagen können, ich bleibe da drin. Es wäre der einfachere Weg gewesen. So, aber nein, mein Anderssein hat mich dazu beigetragen, Psychotherapie zu machen, bis heute. Also dieses Anderssein trieb mich auch zu meiner eigenen Identität. Also Anderssein ist in meinem Fall wichtig gewesen, obwohl es nicht immer einfach war.
Danke, dass du es so sagst. Ich glaube, das ist so eine wichtige Message, gerade für die ganzen jungen, süßen, kleinen Queers da draußen, die unseren Podcast hören und sich vielleicht denken, ja.
Bitte feiert euer Anderssein. Bitte, bitte, bitte. Anderssein bedeutet nicht schlimm sein. Anderssein bedeutet nicht krank sein. Anderssein bedeutet nicht, dass ihr irgendwie keine Menschen seid. Anderssein bedeutet nicht, dass ihr nicht liebenswürdig seid und dass ihr nicht Liebe geben könnt. Bitte, bitte, bitte. Nutzt euer Anderssein. Schämt euch nicht für eure Träume, sondern geht in einen imaginären Raum und baut euch da euren Raum und eure Welt auf, so wie ihr sie wollt, weil das wird euch Kraft geben und wird euch Antrieb geben, die Menschen zu sein, die ihr sein wollt.
Yes.
Ich schwöre, ich bin so ein Queerer-Prediger. Vielleicht ist das ein neuer Markt. So, das Wort zum queeren Sonntag. Gianni Jovanovic.
Oh Mann, jetzt wieder reinkommen nach so süßen Worten. Aber du hast gerade eben schon angesprochen, dass du so früh Vater geworden bist und so früh Großvater. Wie sah das denn bei dir damals aus? Welche Erwartungen und Hoffnungen hatte denn deine Familie an dich als junger Mann?
Dass ich viele Kinder zeuge, um die Familie zu sichern, weil das Ressourcen waren, weil wir halt eben an den Sozial- und an den institutionellen Versorgungssystemen nicht angegliedert waren. Dass ich patriarchale Strukturen lebe, dass ich nicht zu schwule Klamotten anziehen soll, dass ich viel Geld verdiene, um die Familie zu versorgen. Heute so, wenn ich das alles irgendwie so zusammenrechne und einen Strich drunter mache, sag ich, auf vieles hätte ich wirklich verzichten können, weil vieles einfach wirklich eine komplette Fremdbestimmung war. Und sich daraus zu kämpfen, das hat schon ziemlich viel Kraft gekostet.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Safe. Also du hast es ja gerade eben schon erwähnt, so dass irgendwie auch erwartet wurde, dass du zum Beispiel mit deiner Männlichkeit irgendwie durchs Leben streitest. Also so dieses Geschlechterbild war voll groß und ich würde gerne ein bisschen weiter darüber mit dir quatschen, aber auch ums Coming Out. Also kurz nochmal zusammengefasst, du wurdest mit 14 mit einer Frau verheiratet, mit 16 wurdest du dann Vater eines Sohnes, mit 17 folgte dann Kind Nummer 2, also deine Tochter. Und jetzt mal ausgeklammert, dass du halt extrem jung warst und es sich um eine Zwangsehe gehandelt hat. Von außen betrachtet war das halt ein ziemlich hetero-Leben. Und dann hast du halt plötzlich so diese Kataloge für dich entdeckt mit diesen Unterwäschemodels. Und Alter, ich kann relaten, weil ich sag mal so habe ich es auch für mich entdeckt persönlich. Aber wann hast du denn jetzt genau gemerkt, dass du schwul bist?
Also zu meiner Zeit gab es kein TikTok, gab es kein Instagram und kein all das Ganze, was man im Internet sich anschauen kann heute. Da gab es halt nur mal den Quelle-Katalog. Und da gab es halt eben so eine Seite, wo halt eben nur Unterhosen und Schlüpfer und Shorts und Männer irgendwie. Also es gab Männerunterwäsche-Katalogseite, so ungefähr. Und die fand ich halt ziemlich hot. Naja, das war ja halt ein gutes Alibi, weil wenn ich dann im Bad war, habe ich mal halt eben dann Kacheltische angeguckt und Barockvitrinen, hat meine Mutter gedacht.
Was ging dir denn damals so durch den Kopf, als für dich dann so klar wurde, okay, ich bin schwul?
Sich selbst erstmal einzugestehen, dass das so ist, ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, also bei mir war es schon für mich schon, also selbst die Erkenntnis zu haben, gay zu sein, war nicht einfach, war nicht cool. Obwohl ich mich trotzdem gut damit gefühlt habe, weil das Ding war, auf der einen Seite fühlst du bist nicht verkehrt, aber du merkst halt einfach, dass die Welt dich als verkehrt ansieht oder vielleicht sogar verkehrt ist. Später hatte ich schon das Gefühl, das irgendwie kaschieren zu müssen, weil es von mir erwartet wurde, wie gesagt, also als ich dann so 15, 16 war, da wusste ich schon, ah, Gianni, du bist schon irgendwie nicht ganz hetero. Und mit 18 dann, als ich dann wirklich 18 war, habe ich das allererste Mal quasi einen Mann geküsst in der Disse in Frankfurt am Main. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, aber auch dieser Raum, dieser Space, in einem queeren Space zu sein und so viele verschiedene Körper zu sehen, die sehr mit sich im Einklang waren. Das war eine sehr empowernde und kraftvolle Quelle, die ich da erlebt habe. Und auf der einen Seite war es bittersweet, weil auf der einen Seite fühlte ich mich so verbunden in dieser Culture, in dieser queeren Culture und merkte, das willst du. Aber auf der anderen Seite war alles schon blockiert für meine nächsten 20, 30, 40 Jahre, so ungefähr. Ne? Das ist so wie, wenn du unter Wasser bist und dich jemand runterdrückt und dann kommst du hoch und merkst auf einmal, oh Gott, ich kann atmen, ich fühle mich wohl, ich atme wieder und dann wirst du wieder runtergedrückt.
Mhm. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also du meintest ja gerade, du weißt nicht, wie es bei uns war. Ich glaube, das ist halt nochmal ein krasser Unterschied, allein durch die Altersdifferenz und vor allem aber auch dazu, dass wir halt ja nicht eingebettet sind schon in so ein familiäres System, wo dann irgendwie klar ist, okay, wir müssen eigentlich liefern sozusagen. Aber trotzdem ist natürlich, was einen in diesem Moment so Angst macht, gar nicht, finde ich, die Queerness, weil die fühlt sich ja gut an, sondern die Reaktion von außen und was es vielleicht auch dann eben anstoßen könnte. Du hast dich dann ja mit 20 geoutet. Wie ist es passiert und was hat dir so dann den Mut dazu gegeben?
Das war schon in Köln, da haben wir schon in Köln gelebt. Wie gesagt, schon zweifacher Vater zu dem Zeitpunkt. Die Kinder waren 3 und 4, glaube ich. Ich hatte Anschluss zu Menschen gefunden, die mir was bedeutet haben. Das war insbesondere die Drag-Community. Bin mit Menschen groß geworden, die mich hineingeholt haben in eine Wahlfamilie. Ich habe Drag-Queens kennengelernt, ich habe Leute kennengelernt, die mir sehr, sehr wichtig in dieser Zeit waren, weil die alle irgendwie Struggles hatten. Die meisten von denen waren BPOCs, das heißt also, vieles musste ich gar nicht erklären, aber wir haben viel über Familie geredet und dadurch, dass die Familiensituationen von vielen meiner FreundInnen damals, die ähnliche waren, zwar jetzt nicht mit diesem verheiratet werden und so weiter, aber Aufenthaltsprobleme hatten viele. Viele haben in marode Wohnungen gewohnt, sie wurden von den Nachbarn diskriminiert und oder haben Gewalt erlebt. All das so, das hat uns natürlich verbunden und hat uns gleichzeitig auch irgendwie so einen Schutzhafen gegeben, weil wir uns dort mitteilen konnten. Und was uns natürlich geholfen hat, war Drag. Wenn ich in Drag war, war ich Alice im Wunderland.
Oh.
Ich habe meine Welt aufgebaut. Es war meine Welt. Ich war so, was? Look at me, I'm beautiful, I'm gorgeous. Also all das, all diese ganzen Komplexe und diese ganzen Unsicherheiten, die man sonst so im Alltag so spürt, waren auf einmal weg, weil dieses Make-up, diese Wig, diese High Heels mich transformiert haben in eine andere, nicht so weit von mir entfernte Persönlichkeit, weil das bin ich schon, ne? Das war schon Gianni, aber Gianni hat ein Vehikel gebraucht. Weißt du? Und deshalb war Drag einfach wirklich das, was mir zu der Zeitpunkt auf jeden Fall das Leben gerettet hat.
War deine Drag-Persona namentlich auch Gianni oder hattest du einen Drag-Namen?
Ich hatte zwei. Also der erste war Tracy Trash. Die eigentliche, das war Ashwarya.
Das heißt, du hattest für dich diese Wahlfamilie zusammengestellt, gefunden, die halt immer so ein Backup für dich auch war. Und wie war es dann bei deinem inneren Kern, wie war es bei deiner Familie, wie hat die auf dein Coming-out reagiert? Also so Stichpunkt Eltern, deine damalige Frau, deine Kinder.
Ganz schlimm, Dini. Ganz, ganz, ganz schlimm. Weißt du, das Schlimme ist ja, kennst du dieses Gefühl oder diesen Gedanken, du weißt, scheiße, wenn ich das mache, das wird so katastrophal, aber ich muss es machen. Kennst du dieses Gefühl? Und genau dieses Gefühl und diese Bestätigung ist passiert. Worst case. Mein Vater hat mich auf eine Schulungsreise mitgenommen. Der wollte, dass ich irgendwie Köln verlasse. Dann hat er mich zum Arzt geschleppt. Ich brauche Pillen für meinen Sohn, der ist schwul. Also der wollte mir hetero machende Pillen. Ich muss darüber so lachen, weil es war so lustig. Also ich war irgendwie Anfang 20 irgendwie so, mein Vater total wirr, selber erst irgendwie 36, so, ne? Noch nie mit Schwulsein zu tun gehabt haben. Und der hat halt einfach Schiss gehabt, so. Und der hat gedacht, ich wäre krank. Und dann hat er mich zum Arzt geschleppt und ich hatte so ein Glück, weil der Psychiater selber schwul war.
Oh mein Gott.
So geil, weil ich wusste das natürlich nicht. Der hat ihn ausgesucht. Und dann kam er mit mir dahin und dann sitzt dieser gut aussehende Mit-40er Mann vor mir und mein Vater hat so total zusammengebrochen, ich irgendwie voll geschwollene Augen vom Heulen und dann sagt er so, Herr Jovanovic, können Sie uns bitte mal einmal alleine lassen? Er ist mein Patient und er ist volljährig und ich würde gerne mit meinem Patienten alleine sprechen. Als der die Tür zugemacht hat, dann machte der so, Herr Jovanovic, mal so unter uns, Sie wissen schon, dass es dagegen nichts gibt. Weiß, aber bitte geben Sie, mein Vater war es, geben Sie vorher von mir aus irgendwas, Placebo von mir aus, scheißegal, Hauptsache der hält die Fresse. Dann hat er halt eben erzählt, glauben Sie mir, es gibt wirklich nichts dagegen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich bin selber schwul und als er das gesagt hat, ist mir wirklich so, oh Gott, Gott sei Dank, der Mann ist schwul, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kann mir helfen, dass ich irgendwie jetzt Ruhe bekomme. Und dann hat er tatsächlich Placebo verschrieben und am Schluss hat mein Vater die Pillen selber gefressen, damit er nicht schwul wird. Ganz
Aber okay, das heißt, er hat die dann selber für sich genommen. Wie war das denn bei deiner Tochter zum Beispiel?
Also meine Tochter ist irgendwie mit der Gewissheit, beide Kinder sind mit der Gewissheit groß geworden, dass sie einen schwulen Vater haben, als wenn er es relativ spät ihnen gesagt hat. Ich habe es meinen Kindern erst so gesagt, da waren sie 9 und 10 so ungefähr. Das Komische war, Dini, mein Schwulsein roch so auf 100 Metern. Und ich habe mir auch gar nicht so eine große Mühe gegeben, meine queere Body Language zu verbergen, weißt du? Mhm. Ja, ich wurde dafür diskriminiert, aber ich habe mir auch keine Mühe gegeben, es wirklich zu verstecken, you know?
Hattest du das Gefühl, dass die Gesellschaft das teilweise auch einfach nicht sehen wollte? So, also bei Elterngenerationen denke ich mir das oft.
Definitiv. Sogar meine Frau wollte das nicht sehen, obwohl sie es eigentlich gewusst hat. Wenn du so viel Stigmata als Familie erlebst und so viel Ausgrenzung schon erlebst, und dann auch noch eine weitere dazukommt, dann hat man auch als Vater und Mutter auch Angst um sein Kind. Ich habe meinen Vater noch vor, ich glaube, vor einem halben Jahr gefragt. Ich habe ihn gefragt, warum hast du eigentlich Angst gehabt, dass ich schwul bin? Und dann sagte der zu mir, weil ich Angst habe, dass dich irgendjemand umbringt. Hä? Wieso? Wieso hast du denn Angst, dass mich jemand umbringt? Ja, und dann sagte er zu mir, weil du kein Deutscher bist, du bist kein Allmann, hat er gesagt, und du bist schwul. Du bist Roma und schwul. Es gibt zwei Gründe dafür, warum Menschen dich tot sehen wollen. Mein Sohn, verstehst du das? Dann habe ich den angeguckt und habe mir gedacht, ja.
Mm. Es ist halt so ein bisschen paradox, weil man sich denkt, okay, da ist offensichtlich so der Wunsch, so da das Kind beschützen zu wollen. Und trotzdem schafft man es dann nicht, den Safe Space herzustellen, in dem sich das Kind bei einem sicher fühlt. Aber es ist halt wie so immer, also wer sollte frei sein von irgendeiner Diskriminierungsform, wenn man so sozialisiert wird gesamtgesellschaftlich?
Ja. Genau, das spielt alles mit ein. Und natürlich geht es dann auch teilweise darum, so um den Familienstatus. Also nicht immer, aber oft, ne, was du eben gesagt hast mit diesem unterm Tisch kehren und so. Wie war das denn dann in der Community? Also wie hat so die Romja-Community darauf reagiert, dass du schwul bist?
Also unter dem Aspekt, dass ich es ja auch nie wirklich verborgen habe, ne, und ich ja auch sehr dafür gehänselt worden bin von Cousins, Cousinen, Tanten, Onkeln, habe ich das schon zu spüren bekommen. War so, ich neck dich auch so ein bisschen damit. So, na, mein Schwuli und so, dies, das, Popoputzer und so, die Sachen. Ist auf der einen Seite beleidigend und diskriminierend gewesen, aber sie haben es mir nicht mit einer körperlichen Gewalt quasi klar gemacht. Als ich mich dann geoutet habe, haben sehr viele Sorgen gehabt, dass deren ihre Kinder sich ein Beispiel an mir nehmen und jetzt auch glauben, dass sie queer, lesbisch oder sonst irgendwas sind. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, meine Aufgabe ist es, eure Kinder zu verlesbieren und zu verschwulen. Genau, deshalb bin ich da. Das ist so eine naive Art und Weise, etwas zu denken. Es ist sehr, sehr einfach. Sagen wir es mal so, ne? Aber auch natürlich, was schlimm war, meine Kinder haben sehr gelitten darunter. War nicht geil. Ich habe zu meinen Kindern irgendwann mal gesagt, da waren sie 12 und 13. Passt mal auf, ihr zwei. Ihr wisst, dass ihr einen schwulen Vater habt. Und ich sag euch eins, sowohl für euch und auch für mich wird das keine angenehme Reise werden. Wir werden viel zusammenbrechen, wir werden viel weinen, aber wir werden uns auch wiederfinden. Wichtig ist auch nur, dass ihr wisst, dass euer Papa euch über alles liebt und dass alles, was ich in meinem Körper und meinem Gehirn zur Verfügung habe, an erster Stelle für euch steht, weil ihr das Elixier meines Lebens seid. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als Elternteile unseren queeren Kindern sagen, ja, es wird schwierig werden. Ja, wir werden Fehler machen. Ja, wir werden uns auf diesem Weg vielleicht auch verletzen. Aber die Liebe und die Verantwortung und die Zuneigung und dieses sichere Nest, dieses Vertrauensnest, das ist so stabil, dass wir alles darauf machen können. Das brauchen Kinder.
Ja, und du baust halt von Anfang an diese Transparenz auf, ne? So, du hast es nie versteckt, wer du bist. Du hast immer jede Facette von dir gezeigt, so. Und das ist halt das Schöne. Ich glaube, das ist richtig stark, als Kind aufzuwachsen mit einem Vater, der sich traut, auch jede Seite von sich zu zeigen.
Das ist ja auch voll das Signal einfach, dass man gesendet bekommt dann als Kind. Weil man selber dann auch weiß, wenn so jemand voranschreitet, okay.
Ich darf auch.
Ich kann so sein, wie ich will. Und wie ist dein Verhältnis jetzt zu deinen Eltern, falls du darüber reden möchtest?
Ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zu meinen Eltern. Period. Weißt du, ich sitze manchmal da und denke mir, boah, Gianni, komm, imagine room like this. Stell dir vor, wie du mit deinem Vater und deiner Mutter in einer Finca auf Malle sitzt und dein Vater trinkt Sangria und die Enkelkinder springen in die ganze Familie und dein Sohn grillt auf dem Smoker und du, weiß ich nicht, baust dir eine Tüte und so weiter. Girl, I tell you something. I can do this for myself. I don't need my parents anymore.
Yeah.
You know, Sophia, ich habe selber Kinder. Ich habe mein eigenes Haus gebaut, im wahrsten Sinne. Ich habe mir mein eigenes Leben aufgebaut und da drin sind so viele Figuren und so viele Menschen, die wichtig sind. Ich habe gesagt, ich brauche nicht ein super geiles, gutes Verhältnis zu meinen Eltern, damit ich ein gutes Verhältnis mit mir selber habe, damit ich ein gutes Leben leben kann.
Ja. Yeah. Also ich kann mir vorstellen, dass einem das einfach nochmal so richtig viel Sicherheit gibt. Und ich glaube, das ist auch für viele junge Menschen viel Sicherheit, weil man ja weiß, okay, man muss nicht in seiner biologischen Familie bleiben für immer und ewig oder ist zu nichts verpflichtet für immer und ewig, sondern kann sich sein Leben aufbauen, wie man möchte. Und das kann eine biologische Familie sein, das kann aber genauso eine Chosen Family sein, also irgendwie ein Freundeskreis oder sowas. Und das muss nicht immer in dieses heteronormative Kernfamilienmodell passen. Danke, dass du so viel zu deiner persönlichen Familiengeschichte mit uns teilst. Aber ich würde gern noch ein neues Thema aufmachen und so ein bisschen über Aktivismus sprechen. Du hast am Anfang schon gesagt, du hast 2022 ein Buch veröffentlicht und das heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Was meinst du mit dem Begriff kleine Mehrheit?
Ich habe mir mal überlegt, was das Wort Minderheit mit mir persönlich macht. Wer dieses Wort gesetzt hat und wen meinen wir eigentlich als Mehrheit? Eine Minderheit zu sein, klingt so ein bisschen nach minderwertig, wenig Raum, wenig Perspektive. Es wirkte nicht empowernd, also es wirkte eher so als Projektion, weil es gibt ja die Mehrheit. Ich sage, Moment mal, wie viele queere Menschen gibt es in Deutschland? Wie viele Frauen bzw. weiblich gelesene Personen gibt es in Deutschland? Wie viele Menschen gibt es mit Behinderungen in Deutschland? Wie viele nicht weiße Menschen gibt es in Deutschland? Moment mal, das sind alles Minderheiten? Nein, das sind Millionen von Menschen. Und dann habe ich gesagt, aber wenn wir doch alle diese Menschen zusammenzählen, queere Menschen, nicht weiße Menschen, muslimische Menschen, Transmenschen, behinderte Menschen, Frauen vor allen Dingen, dann sind das doch keine Minderheiten, das ist doch eigentlich die Mehrheit. Wer ist denn jetzt eigentlich die Mehrheit in diesem Land? Und dann habe ich angefangen nachzudenken, habe ich gesagt, okay, es ist die weiße Dominanzgesellschaft, die heteronormativ, heterosexuell veranlagte, zwei Kinder um 50, Beamtenstatus, öffentlicher Job oder PolitikerIn, die diese Mehrheit für mich aus meiner Perspektive definiert. Und auch da kommt auch noch mal ein Schnitt. Es sind die weißen heterosexuellen Ü50-Männer, die die sogenannte Mehrheit in diesem Land darstellen wollen, obwohl sie die eigentliche Minderheit sind in diesem Land. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Also sind wir eine kleine Mehrheit für sich, jeder für einen. Und am Ende, der Wunsch ist ja nicht zu sagen, ich bin eine kleine Mehrheit und das ist die Mehrheit und das ist die Minderheit, sondern es geht um die gemeinsame Mehrheit. Mein Ziel ist es nicht, den alten weißen Mann vom Sockel zu stürzen. Mm-mm. Nee, ich brauche seine Perspektive. Mein Ziel ist es, mach Platz, Bruder. Da kommt jetzt eine Transschwester, die hat auch was zu sagen. Die hat auch eine Perspektive dazu, Bruder. Nicht nur du. Du bist nicht derjenige, der weiß, wie es in meiner Lebensrealität aussieht. Du bist nicht derjenige, der versteht, wie viel Scheiße ich anhand, dass ich so aussehe, jeden Tag in diesem Land fressen muss. Also sei ruhig, mach Platz und dann können wir gemeinsam auf einen gemeinsamen Konsens kommen.
Ja, Word, würde ich sagen. Ich finde es umso schöner, dass du so diesen Begriff auch der Minderheit irgendwie kritisierst und allein schon durch den Buchtitel deutlich machst. Es geht nicht um tatsächlich eine Minderheit im Sinne von Anzahl, weil das suggeriert ja dieser Begriff irgendwie, sondern es geht darum, was für Leute von genau diesen Personen an den Rand gedrängt werden.
Meistens ist es ja auch so, dass man das anderen weitergeben will, was man selbst nicht bekommen hat. Also so in dem Fall zum Beispiel so dieses Aktivistische bei dir. Und du hast ja bereits so 2015 deine erste Initiative gegründet, Queer Roma heißt die. Inzwischen sind dann noch einige dazugekommen und viele befassen sich halt auch mit dem Thema Rassismus. Wann wusstest du denn so für dich, ich muss mich jetzt politisch engagieren, so ich kann mich nicht mehr halten, das muss irgendwie raus?
Das ist ganz komisch. Es gab ja so einen Moment, der das alles irgendwie so losgetreten hat, der gar nicht so spektakulär war, weißt du. Ich war in meiner Praxis und meine heute beste Freundin und Schwester Oyinda Mola Alasche, die kam in meine Praxis als Patientin. Wir haben sofort gebondet miteinander, einfach so, weil wir uns mochten. Mhm. Und dann habe ich sie behandelt. Und dann irgendwann mal, ich glaube, nach dem 5., 6. Mal, wo sie bei mir gewesen ist, war ein Tag, wo es mir nicht gut ging. Das war 2015. Das war, als die Silvesternacht in Köln war.
War das nicht direkt am Dom?
Ja, am Dom, diese legendäre Silvesternacht, wo ganz viele sexuelle Übergriffe und so weiter und so weiter und wo migrantische Männer wohl da Scheiße gebaut haben und so weiter. Und es wurde ja sehr, sehr hochgepusht in den Medien. Und dann war das so, dass am nächsten Tag sind rechte Hooligans und Neonazis durch Köln gelaufen und wollten Ausländer klatschen. Und ich so, hä? In Köln? Rechte Hooligans? Einfach so random auf der Straße Leute wie mich, die so aussehen, als wären sie nicht deutsch, als wären sie Flüchtlinge, schlagen einfach so random Menschen, begreifen einfach, hä? Ich so, das kann nicht sein. Das könnte ja mir passieren, das könnte meinem Sohn passieren, das ist auch passiert. Und das war an dem nächsten Tag und dann kam der Oyinda und hat mich gefragt, wieso, du bist heute so komisch. Und dann habe ich ihr erzählt, was das mit mir gemacht hat, dieses Gefühl. Und erst da habe ich verstanden, weil Oyinda auch meine Gedanken auch nicht revidiert oder relativiert hatte, erst da habe ich verstanden, okay, Jenny, da ist irgendwas.
Du warst mit der Initiative Queer Roma auch auf CSDs unterwegs und bist seitdem immer mehr in der Öffentlichkeit, würde ich sagen. Jetzt könnte man ja denken, so die queere Community hat selber Diskriminierung erfahren und ist deswegen sensibler für Diskriminierungsmechanismen. Welche Erfahrung hast du in der Hinsicht auf Rassismus gemacht?
Also Rassismus zu reproduzieren, also ich sage jetzt mal Rassismusreproduktion, nennen wir es mal so. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass alle Leute, die konservativ sind und queer sind, gleichzeitig irgendwie RassistInnen sind. Das wäre nicht richtig an der Stelle. Aber es gibt auch eine heteronormative Lebensweise von sehr vielen Menschen aus der LGBTIQ+A-Community. Jens Spahn zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ne? Der selber sagt, er wäre nicht queer. Oder hier die Alina Weidel. die sagt ja auch, sie wäre nicht queer und so. Und das heißt also, deine sexuelle Präferenz schützt dich nicht davon, Arschloch zu sein oder ein Rassist oder eine Rassistin zu sein. Das ist eigentlich Fakt. Ich glaube schon, dass so in meiner Bubble die Menschen, die queer sind, schon sensibilisierter sind. Also ich kann sagen, das weiße, queere Umfeld, mit denen ich zu tun habe, sind geile Leute. Period. Das ist aber meins. Auch da auch wiederum, welche Privilegien hast du? Bist du male und cis, hast du halt einfach ein scheiß Privileg. Und weiß vor allen Dingen, bist du weiß, male und cis, hast du einfach auch da ein Riesenprivileg. Wenn du Privilegien hast, dann share sie, dann sei Ally, dann setz dich für Geschwister ein, die trans sind, setz dich für Geschwister ein, die non-binär sind, setz dich für Geschwister ein, die behindert, trans und schwarz sind. So, weil du hast als male und weiß und cis hast du halt Privilegien, von denen du vielleicht auch gar nicht Bescheid weißt. Deshalb check your privilege, share it.
Voll. Ich meine, du hast es gerade schon eigentlich in anderen Worten gesagt. So, für deine aktivistische Arbeit ist halt der Begriff Intersektionalität total wichtig. Dazu mal ein kurzer Recap. Intersektionalität beschreibt die Idee, dass eine Person von mehreren Diskriminierungsformen oder mehreren Formen sozialer Ungleichheit betroffen sein kann. So wird zum Beispiel eine schwarze, lesbische Frau nicht nur als Lesbe diskriminiert, sondern auch, weil sie schwarz ist und weil sie eine Frau ist. Die verschiedenen Diskriminierungserfahrungen lassen sich dabei nicht einfach nur zusammenzählen, sondern sie beeinflussen sich auch noch gegenseitig und es entstehen dadurch auch wiederum ganz neue Diskriminierungsformen. Darauf wurde auch schon in den 70er Jahren vor allem von schwarzen Feministinnen hingewiesen. Welche Perspektiven werden denn in der queeren Community, findest du, übersehen?
Die Schnittmenge vielleicht. Also ich glaube wirklich da, wo wir bonden. Weißt du, Dimi, da, wo wir bonden. Ich meine, wir drei haben ja eine total verschiedene Lebensform, also im Sinne von auch, wie wir aufgewachsen sind, ne? Aber wir bonden. Aber trotzdem will ich auch da noch mal was sagen. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, auch in der queeren Community zu sagen, dass wenn wir queer meinen, auch wirklich alle meinen.
Mhm. Ja.
Ich glaube, dass da auch das Wissensfeld noch so weit verstreut ist von den Leuten. Ich glaube, es ist immer noch wichtig, also wenn ich Veranstaltungen mache zum Beispiel, achte ich darauf, dass ich Barrierefreiheit habe. Also das heißt, ich habe GebärdensprachenübersetzerInnen, ich habe Menschen mit Behinderungen, die nicht nur im Publikum sitzen, sondern Menschen mit Behinderungen, die auf der Bühne performen. Intersektionalität bedeutet aber auch, die eigene Awareness zu haben, Menschen mitzubedenken, wenn es um Spaces kreieren geht. Also Awareness für die Geschwister, was sie brauchen. Ich glaube, das ist ein großer Wunsch.
Ich finde Geschwister auch sehr schön als Wort dafür.
Ja.
Ich meine das ernst. Weißt du, bei den anderen sind es die Genossen und die Genossinnen, bei den anderen sind es die Freunde und Freundinnen, bei den einen sind es die Kollegen und die Kolleginnen. Was sind wir? Also wenn wir uns unsere LGBTIQ+A-Geschichte anschauen, wir sind so nah beieinander, wir haben so viele Schnittstellen miteinander, wir wollen nicht voneinander getrennt sein. Also deshalb Gay-Schwister.
Sweet.
Das wird aufgenommen jetzt in meinem Vokabular. Nervt es dich, wenn du so deine Geschichte immer und immer wieder erzählst, beziehungsweise wühlt es dich auf? Kannst du das easy einfach abschalten und deinen Tag weiterleben oder wie machst du das?
Dimi, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Es braucht mich tatsächlich auch mit dieser Geschichte in der Art, wie ich es erzähle, wie ich dahinter stehe, braucht es für viele, viele, viele Menschen, die sich an meinen Traumas bonden können, die sagen, das haben wir auch erlebt wie Gianni.
Mhm.
Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ich nicht als stigmatisiertes, nicht lebensfähiges Opfer zurückbleibe aus dieser ganzen Geschichte. Ich möchte, dass meine Geschwister, wenn sie mir zuhören und meine Geschichte hören, dass sie sagen, Selbstbestimmung ist das Ziel für meinen Körper. Ich möchte noch mehr selbstbestimmt sein. Und ich möchte in der Lage sein, mit alten, stereotypisierten Vorstellungen von Roma und Sinti, von Sinti und Romja aufhören und zulassen, dass ich neues Wissen bekomme. Und ich glaube schon, dass viele ZuhörerInnen sich denken, hey, wie hat denn der Typ das geschafft? So, wieso lebt der noch und so? Aber hört auf damit, zieht keine Vergleiche zu mir und zu eurem Leben, denn Drama ist Drama, Schmerz ist Schmerz, Trauma ist Trauma. Egal, was ihr erlebt habt, auch wenn es vielleicht für andere weniger schlimm ist als das, was ich erlebt habe. Nein, 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 nein. Das ist genauso schmerzhaft und genauso schlimm und genauso furchtbar im Körper und im Kopf zu fühlen, wie ich das gefühlt habe. Deshalb, ihr seid berechtigt, das zu fühlen. Nur es ist halt super wichtig, tauscht euch bitte aus.
Ja, ich finde schön, dass du das nochmal so betont hast, wie wichtig es ist, diese ganzen Geschichten zu hören und so. Und ich glaube, gerade jetzt auch im Angesicht der politischen Lage von Deutschland ist es noch viel wichtiger.
Aber ich glaube, dass es immer diese Zeiten gab, wo wir um Demokratie und Freiheit und Frieden kämpfen mussten. Und wenn wir uns es zu bequem machen, wenn wir uns zu sehr drauf verlassen und sagen, mich betrifft es nicht, weil ich weiß bin, und es betrifft ja eigentlich nur Menschen mit Migrationsgeschichte und die, die sich nicht assimilieren lassen wollen, dann blase ich quasi ins gleiche Horn wie die Ewiggestrigen. Und deshalb ist es gerade wichtig, dass nochmal, und das meine ich wirklich ernst, dass weiße Menschen, insbesondere weiße Menschen, noch mehr auf die Straßen gehen müssen. Und das andere ist, ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, im Falle des Worst-Case-Szenarios, dass wir wirklich von bundesweit von irgendwelchen Nazis regiert werden, dann sind alle dran. Alle, ja. Die nicht dieser Ideologie und dieser Rassentheorie, die wir kennen, entsprechen, alle. Und deshalb obliegt es in unserer gemeinsamen Verantwortung, dass sowas nie wieder passieren darf. Deshalb müssen wir wählen gehen.
Ich habe am Anfang schon gesagt, du hast eigentlich schon das perfekte Schlusswort geliefert. Ich würde sagen, auch wenn es ein bisschen Downer ist, aber es ist ja gleichermaßen auch irgendwie motivierend für Leute vielleicht, würde ich sagen, du hast es Schlusswort jetzt gut geliefert.
Und es ist, glaube ich, mein 10. oder 20. Preach für heute. Deswegen, also wirklich, Gianni, vielen, vielen tausend Dank, dass du hier warst. Ich fand, dieses Gespräch war so bereichernd. I really appreciated your time.
Wirklich.
Danke dir.
Ich danke euch, dass ihr da seid. Wir brauchen das.
Danke.
Danke dir.
Gay-Schwister.
Gay-Schwister forever.
Ich habe auf jeden Fall richtig viel mitgenommen und ich glaube, das wird noch richtig lang nachwirken. Wenn ich mich heute Abend ins Bett lege, dann denke ich darüber nochmal nach und ich finde auf jeden Fall, meine Friends und meine Familie sollte das auch tun und wenn euch das vielleicht da draußen auch so geht, wenn ihr das hört, dann empfehlt die Folge doch weiter.
Ja, und mir ist auch mal wieder so klar geworden, wie wichtig Intersektionalität und nicht weiße Perspektiven auch in der queeren Community sind. Wenn ihr jetzt mal Lust habt, Leute, auf mehr queere BPOC-Perspektiven, dann hört gerne mal bei unseren Kolleginnen von Barbecue rein, dem Black Brown Queer Podcast. Dort sprechen alle zwei Wochen die Hosts Dominik und Suher über all die Themen, die sie oder die Welt gerade bewegen. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir beide, Dimi und ich, machen uns nächste Woche auf die Suche nach dem queeren Paradies.
Das wird gut, Leute. Packt schon mal eure kleinen Köfferchen. Der nächste Urlaub kommt.
In der Zwischenzeit lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify und Koda. Und bis dahin sagen wir Tschüss, ihr Mäuse.
Bye-bye.
Tschüssi.
Redaktion Felicia Klinger, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
Produktion Christoph Tampe.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach.
Puls.